Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen spannenden Folge haben wir ein Trio da, also wir sind jetzt zu dritt da, ja, und sprechen über den sogenannten FHRK. Und was der FHRK ist, was der FHRK macht, das erfahren wir jetzt heute in unserer Interviewfolge. Und begrüßen möchte ich aber zunächst mal zum einen Thomas Wagner.
Ja, hallo Maxim.
Genau, Thomas ist jetzt heute, die Stimme, die ihr jetzt natürlich gehört habt, kennt ihr natürlich aus unseren vergangenen Folgen, aber Thomas ist heute jetzt in seiner anderen Funktion da, nämlich von dem Verband FHRK, ja, was damit auf sich hat, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und zum anderen haben wir den Arthur da und Arthur ist eben ein aus der Funktion der Däumer als Mitglied. Als ein Mitglied sozusagen, der uns auch die Sicht auch mal zeigen wird. Hallo Arthur.
Hallo Maxim, freue mich sehr.
So, und dann wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz, dass man auch Bescheid weiß, Thomas, fangen wir mal mit Thomas an. Thomas, stell dich doch mal kurz vor in deiner Funktion und was deine Tätigkeiten sind.
Ja, Maxim, sozusagen als Däumermensch kennt man mich ja jetzt auf genau. Deinem Podcast schon, haben wir schon ein paar Sachen zusammen gemacht. Also heute bin ich mal nicht der Däumaner, heute bin ich mal der FHRKler. Du hast ja schon gesagt FHRK, ja. Also was ich immer gerne sage, wenn ich über den Fachverband spreche, das ist nicht die Fachhochschule des Roten Kreuzes, sondern mit den Abkürzungen man ja darauf kommen könnte, ja. Sondern FHRK ist der Fachverband Hauseinführung für Rohre und Kabel. Also sprich, es geht um dasselbe Thema, worüber wir schon des Öfteren gesprochen haben. Es geht eben um den fachgerechten Verlegen von Rohren und Kabel in Gebäude rein. Also speziell eben jetzt für die Bauherren eben Hauseinführung für Fern- und Entsorgungsleitung. Und wir haben den Fachverband vor fast 14 Jahren gegründet, am 29.06.2010. Mhm. Und Däumer war eben zusammen mit Hauftechnik eben seinerzeit die Gründungsmitglieder. Und das heißt, die beiden Unternehmen und dann eben ein paar Mitarbeiter der Unternehmen, zu denen ich auch dazu gehörte. Ich bin also auch Gründungsmitglied des FHRK, also persönliches Gründungsmitglied für diejenigen von uns, die ein bisschen im Vereinsrecht zu Hause sind. Man braucht ja eben mindestens fünf oder sieben Personen, um einen Verband gründen zu können. Und da es damals eben erst nur zwei Unternehmen waren, haben wir halt ein paar persönliche sozusagen Gründungsmitglieder noch mit dazu genommen.
Genau.
So ist das Ganze mal losgegangen, sozusagen darum geht es beim Fachverband. Und dann hatten wir relativ schnell eben auch weitere Unternehmen aus der Branche mit dabei. Und jetzt aktuell sind wir insgesamt 17 ordentliche Mitglieder, die, ich sag mal, hier jetzt in Deutschland locker über 90% eben der Unternehmen repräsentieren, die sich, sag mal, mit dem Thema beschäftigen. Und was sehr schön ist, dass wir auch mittlerweile sozusagen FHRK Goes International auch schon drei Mitglieder in der Schweiz haben. Also wir haben jetzt ganz frisch gegründet im letzten Jahr eben auch eine Vertretung oder sozusagen ein Kreis eben außerhalb Deutschlands in Österreich, mhm. was mich eben persönlich auch sehr freut, weil das von Anfang an eigentlich auch die Idee war, das dann nicht nur auf Deutschland zu begrenzen. Klar war das erstmal so das Ziel, dort zu starten und dann aber natürlich auch zu gucken, macht das nicht auch außerhalb Deutschlands Sinn?
Ja, genau.
Geht es ja weiter, okay. Sag mal, um die Sache und nicht sozusagen nur begrenzt auf Deutschland, ne?
Jetzt sind wir schon mitten im Thema drin, ja, aber ich möchte noch mal kurz am Anfang auch noch mal den Arthur zu Wort kommen lassen, dass er sich auch mal vorstellt und so ein bisschen sein Themenfeld und Arbeitsumfeld mal kurz skizziert.
Ja, also mein Name ist Arthur Ruchner. Ich bin der Geschäftsführer der Däumer GmbH und Co. Also eins der Gründermitglieder, bin aber auch der Geschäftsführer der IWK Holding. Und verantworte dann unter anderem auch Töchterunternehmen der Däumer. Unter anderem, Thomas hat das ja auch schon erwähnt, das Thema FHRK Go Swiss. Das ist so ein Bereich, den ich da auch total gut finde und auch folge. Da sind wir nämlich mit unseren Firmen Rematec und UGA ebenso präsent in dem Fachverband. Ja, und ich bin mal gespannt, was ich so berichten darf, wie das so aus Unternehmersicht ist, was so ein Verband denn alles Gutes tun kann.
Ja, das wäre so vielleicht die einleitende Frage. Ich meine, Verbände gibt es überall, immer wieder, ja. Und die Hauptfrage ist ja eigentlich so, ja, was ist denn der Vorteil eines Verbandes, eines solchen Verbandes, ne?
Also ich sag mal, man kann, ohne da jetzt in Markenschwierigkeiten zu kommen, wenn man so in die Mobilfunkindustrie schaut, oder so die Frage für den Endverbraucher, in diesem Fall sind das ja die Bauherren, was bringt mir der Verband? Ja, am Ende des Tages ist es so, dass eines der Ziele ist, einen gewissen Standard zu setzen, und wenn sich die Unternehmen, die in diesem oder Mitgliedsunternehmen, die damit bei sind, dass die sich auch an diese Standards dann halt halten. Ne? Ich glaube nicht, dass wir Endverbrauchern zumuten können, sich jedes Mal entweder auf den Hersteller einzuschießen und danach auf diesen Standards und danach am Ende des Tages auch noch darauf aufzupassen, ob man diesen Standard, die dieser einzelne Hersteller erfüllt, auch noch erfüllt. Ja, und am schlimmsten Falle damit auch noch in die Haftung zu gehen. Also so dieser Punkt, ich möchte etwas machen, wovon ich eigentlich keine Ahnung habe, alias ich bin kein Architekt, ja, ich baue mein Haus. So, und sich dann mit der ganzen Gesetzeslage und vor allem auch in Deutschland mit zu beschäftigen und dann zu sagen, ich bin da der Fachmann, ist zum Teil eine Lebensaufgabe. Ich glaube, Maxime, da kannst du mir beipflichten. Du sagtest ja, du bist Architekt. Ich glaube auch nicht, dass du alle Gesetze kennst. Ja? Du weißt zwar, wo sie stehen, aber kennst du sie noch nicht alle. So, und das ist genau der Punkt, was der FHK dann halt macht und warum ich dann auch persönlich und die Kollegen von mir auch dafür bin, dass wir Standards schaffen, dass wir das Wissen, was man so hat, und gerade auch in den Nischenbereich, wo wir uns bewegen, Hauseinführung, dass man die auch zugänglich macht für also für die Allgemeinheit und vor allem verständlich. Dass dieses Thema des Kauderwelsches oder dieser, legen wir jetzt jedes Wort auf die Goldwaage, dass man das ein wenig transparenter macht.
Und Thomas, was sagst du jetzt aus deiner Perspektive sozusagen? Was ist jetzt der Hauptschwerpunkt oder ja, warum gibt es die Verbände oder euren Verband?
Ja gut, also ich sag mal, das ist ja immer das Schöne, was man auch sehen kann, weil das muss man sozusagen als Verein dann ja rechtlich auch tun. Man muss ja eine Satzung sozusagen dem Verein auferlegen und darin auch den Zweck des Vereins natürlich dann begründen. Und ich finde, das gibt es auch wieder, weil wir haben gesagt, der Zweck des Verbandes ist eben das Interesse an einer fachgerechten Abdichtung, an Hauseinführung für Fern- und Entsorgungsleitungen zu fördern. Und eben auch den fachgerechten wirtschaftlichen und sicheren Einsatz dann eben zu entwickeln oder zu fördern, das Ganze. Also sprich, es geht im Kern eben darum, völlig mal abgelöst, was ich ja als Hersteller dann immer habe, ne, das Interesse eben auch meine Produkte sozusagen rauszukristallisieren, wo liegen die Vorteile gegen den anderen, dass wir hier, sei mal, auf der komplett neutralen Seite das erstmal betrachten und einfach sagen, warum gibt es überhaupt solche Systeme? Warum brauche ich die? Was ist die Notwendigkeit? Und dann natürlich im nächsten Schritt auch zu sagen, wie muss sowas gemacht werden? Also was ist denn das sozusagen die Mindestanforderung, die ich machen sollte? Wenn ich dann, ich sag mal, aus Sicht dann eben eines Bauherrn bin, ne, das ist ja, sag mal, genau deine Zielgruppe, der will ja, und wenn ich mal jetzt von einem normalen Bauherr für ein Einfamilienhaus gehe, der ja im Allgemeinen nur einmal in seinem Leben dieses Gebäude baut. Und gerade was unser Thema angeht, also da die Leitungen im Allgemeinen erdverlegt sind, ist das ja eine Situation, die ganz am Anfang ist. Und wenn ich sie da am Anfang nicht wusste, dass, ich sag mal, es sowas überhaupt gibt, das ist, ich sag mal, der Standard. Das ist immer das, was ich bin ja seit über 20 Jahren bei Däumer, immer wieder erlebe. Wenn ich mit Leuten über das Thema spreche, was ich mache, oder auch mit Lieferanten spreche, damals noch in der Entwicklung, da war immer, ja, wofür braucht man sowas? Und beim Zweitgespräch war dann immer, ja, ich habe zu Hause mal geguckt, ich habe sowas auch. Also vielen ist ja gar nicht bewusst, dass es so etwas gibt oder dass man so etwas benötigt. Und umso wichtiger finde ich eben, dass wir durch unsere Aufklärungsarbeit eben den Bauherrn dort schon am Anfang mitnehmen. Denn im Allgemeinen ist, wenn ich es am Anfang vergessen habe oder nicht richtig ausgeführt ist, dann ist der Aufwand nachträglich, das ordentlich zu machen, riesig. Denn ich komme da im Allgemeinen nicht dran. Ne? Das heißt, klassisch nicht unterkellertes Gebäude. Naja, wie will ich dann nachträglich unten noch wieder an die Bodenplatte rankommen, wenn der Fertigfußboden alles fertig ist?
Ja.
Bei einer Kellerwand geht es schon einfacher, aber auch da ist es nicht mal eben, ne? Wenn das Gebäude mal eben wieder ausbuddeln, um dann nochmal wieder von draußen ran zu müssen. Ja, da reden wir dann gleich über nicht mal eben auf dem Nachmittag, Freitagnachmittag nochmal eben schnell repariert. Das ist schon eine größere Nummer, ne? Und daher finde ich das ganz wichtig, dass man das erstmal völlig neutral betrachtet, und darin liegt eben auch der Vorteil eben eines Vereins. Und das war letztendlich auch die Grundidee, die wir damals dabei hatten, als wir es gegründet haben, weil wir gesagt haben, wir unternehmen selbst mit allem, was wir mit unseren Marketingleistungen schaffen können, damit werden wir nie, ich sage mal, die breite Masse erreichen können. Denn warum soll sich jemand auf unsere Homepage begeben als Bauherr? Aber wenn man das eben auf einer ganz neutralen Basis macht, haben wir eine ganz andere Möglichkeit, das zu schaffen. Und wir haben jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren oder sowas bei uns auf der Webseite des FHKs, wenn man die startet, dann bekommt man auch eine Abfrage, wer man ist. Ist man Bauherr, ist man Planer, ist man Netzbetreiber, keine Ahnung, Industrieunternehmen. Dann sehen wir auch in der Auswertung von Anfang an und durchgängig, dass mit großem Abstand tatsächlich die Bauherren auch die Zielgruppe sind, die unsere Website am meisten nutzt. Und ich bekomme ja in meiner Funktion als dritter Vorsitzender und technischer Obmann des FHKs eben auch die Fragen sozusagen, die ankommen bei uns im FHK, technischer Art eben dann zugestellt und beantworte die. Dann sehen wir eben auch, dass da auch der Großteil eben tatsächlich private Bauherren sind. Und das finde ich ganz spannend, dass wir mittlerweile eben durch die Arbeit des Fachverbandes eben auch tatsächlich geschafft haben, dass die Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil sie natürlich ein Interesse haben. Sie wollen keine Feuchtigkeit im Gebäude, sie wollen keinen Schimmelpilz, oder auch das Thema Radon haben wir auch in einer Folge darüber berichtet, dass die wirklich sagen, wie muss ich es jetzt machen, damit ich anschließend eben auch in meinem Gebäude gesund wohnen kann.
Ja, aber das ist eigentlich ja das Thema. Wir hatten das ja auch schon mal gehabt, aber man kann es eigentlich nicht oft genug sagen, ne? Euer größter Feind ist ja, das haben wir schon immer so gemacht. Und der Bauschaum, der dann auf der Baustelle halt auftaucht, ne?
Genau, der orange Mörtel. Ja.
Genau. Und
Ja.
das ist ja eigentlich, also dieses Bewusstsein dafür zu schärfen oder dafür aufzuklären, das ist ja eigentlich eben ganz wichtig, weil, so wie du es gesagt hast, ja, also ich meine, ich habe immer wieder erlebe ich das, dass man sich solchen in Anführungsstrichen Details nicht widmet oder nicht widmen möchte, weil man auch keine Zeit und keinen Nerv dafür hat, ja, und oder man gar nicht weiß, dass es solche Möglichkeiten gibt. Dass es da diese Möglichkeiten überhaupt gibt, ne? Und dann ist es natürlich umso interessanter, dass man auf einmal herausfindet, in welchen Aspekten wir das Ganze einsetzen können und so weiter. Also kommen wir jetzt auch noch mal gleich drauf. Aber da geht es ja, es ist ja nicht nur die reine Hauseinführung, die von vornherein da ist. Ich kann die ja auch nachrüsten, was immer mehr kommt, weil Bauen im Bestand und da eben gute Fördermöglichkeiten gibt. Ich merke das bei uns auch ganz stark, dass wir eigentlich ja von Neubauten immer weiter weggehen. Bauen im Bestand wird immer interessanter, auch mit Einliegerwohnungen, also mehrere Wohneinheiten, dann die zusammenkommen. Und da gibt es ja auch Lösungen dafür, ne, wie man mit dem Bestand umgeht.
Ja, vielleicht nochmal
Absolut.
ergänzend, Maxim, um das vielleicht noch ein bisschen deutlich zu machen, auch wie Arthur es ja vorhin auch schon sagte, ne, das Thema sozusagen ist ja ein Nischenthema. Am Ende ist so ein Hauseinführungssystem die Verbindung von der Leitung zur Bauwerksabdichtung. Und das ist eigentlich das Grundproblem, was wir haben, also auch in der Praxis, also auch in der ausführenden und planenden Praxis, dass es eben auch eine Verbindung von zwei Gewerken ist. Das eine ist eben die Leitung, das heißt, das ist der Netzbetreiber, der TGA-Planer, ne, der sich mit dem Thema Leitung, Rohre, Kabel eben auskennt,
Ja.
der im Allgemeinen keine Ahnung von Gebäude, also vom Gebäude hat, von Bauwerksabdichtung, und auf der anderen Seite eben die Bauseite, die sich auskennt eben mit dem Bauwerk. Und das ist das, was wir auch immer erleben. Jeder versucht am besten dieses Thema eben sozusagen zur anderen Seite zu schieben, oder was ich immer gerne dann lese, Bauseits. Es wird dann Bauseits gelöst. Ja, wie denn?
Ja, genau.
Und womit denn? Ja, dann eben genau mit dem, was auf der Baustelle rumliegt. Und das sind dann eben, ja, Kanalrohre, Bauschaum und Panzertape. Und dann
Wenn
kann
man
man eben keinen fachgerechten Übergang bauen, ne?
es nicht definiert, dann wird es undefiniert. Und das ist das klassische Schnittstellenproblem, ne? Aber wie ist es aus deiner Sicht, Arthur? Also ich meine, damit hat die ja auch immer wieder zu kämpfen, dass es einfach, ja, dass man unaufgeklärt irgendwas vorfindet und dann flicken muss.
Ja, absolut, absolut, absolut. Das ist, also ich meine, wir sagen ja, das ist zum Teil unser Kerngeschäft. Je nachdem, welches dieser Mitglieder, die haben sich ja, also es ist, haben sich auch darauf spezialisiert, nachträglich genau Bau, ja, Versäumnisse nachzubessern. Also wenn ich mir überlege, dass einer unserer Partner fast 200 Kabel nachträglich und darüber auch noch abdichten kann in einem Stück, ja, dann weiß man schon, was schiefgegangen ist. Ja, und ja, ich finde es auch in dem Freundeskreis wieder das, was Thomas vorhin gesagt hatte, was machst denn du jetzt? Ja, ich mache das und dann gucken sie rein und sagen, ja, ich habe auch kein Giro drin. Sage ich,
Ja.
oh, das ist super, das ist hundertprozentig, das ist das, was wir nicht sehen wollen, ne? Weil es fachgerecht nicht so ist. Oder jetzt gerade auf die Messen haben wir gestartet, ein Kunde von uns, der dann erzählt hat, dass er im Moment gerade keinen Stromanschluss in sein Haus bekommt, nee, sorry, keinen Telekommunikationsanschluss in sein Haus bekommt, weil es ist nicht fachgerecht abgedichtet. Ja? Da liegen KG-Rohre drin. So. Und das ist dann halt so die Herausforderung, wo du dann sagst, okay, was machst denn du da als Bauherr? Ja, an wen kann ich mich denn wenden? Ja, und wer kann mich denn da auch technisch beraten? Das sind so tägliche Situationen, die bei uns auch im Innendienst und auch der Partner oder halt beim FHK bei Thomas dann. Also das Thema ist und bleibt Präsenz. Regnet es mehr, umso mehr. Weil da merkt man apropos alles, wo Bauschaum dann halt nicht mehr wasserdicht ist, der wird dann ins Haus gespült,
Ich
ja,
habe
schön.
noch, ist mir gerade eingefallen, eine lustige Story eigentlich dazu. Wir haben bei uns, soll Glasfaser ausgebaut werden. Ne? Und dann wird man immer
Super
damit
Thema.
geworben, Glasfaser und so weiter. Und dann habe ich mich da mal mit dem Berater wohl zu detailliert unterhalten, weil ich dann wissen wollte, eben wie genau das dann in das Haus eingeführt wird. Ja? Und das ist ja so ein klassisches Beispiel dafür, wie man das eigentlich nicht machen sollte, weil die dann einfach gesagt haben, ja, das schießen wir dann hier durch die Erde vom Kanal bis zur Hauswand. Oben wird auch, und dann an der Hauswand wird aufgegraben und dann gehen wir hier durch die Wand durch. Und dann wollte ich eben wissen, ja, mit welchem System und wie genau funktioniert denn das, dass es nachher eben auch dicht ist. Weil ich habe nebendran habe ich einen See und ich habe keinen Bock, dass da der See dann irgendwann mal im Keller landet. Und die Frage konnte mir einfach nicht beantwortet werden, weil gut, das war zu detailliert, ja. Aber das ist so ein typisches Nachrüstelement, was dann auch tatsächlich eben kommen sollte oder gekommen ist, vielleicht schon in der Vergangenheit, ne?
Ja, und vor allem, es gibt ja Lösungen. Also egal, welche Lösung man sich am Markt halt anschaut, ja, es ist ja so, dass wir viele Produkte haben, die sind FHK geprüft. Da kann Thomas ja halt gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen. Die haben auch das FHK-Siegel. Da kann man halt von ausgehen, wenn man eins dieser Produkte halt bei sich im Hause einsetzt, dass es die Vorgaben auch erfüllt. Ja, so selbstverständlich, da wo ein Markt ist, gibt es auch Nachahmer. Das ist dann halt auch so. Ab dato obliegt das dann halt jedem selbst. Nur, was ich ja vorhin eingangs gesagt hatte, der FHK hat mitunter einer der Aufgaben, dem Bauherrn eine gewisse Sicherheit zu geben, indem er mit seinen Aussagen und mit seinen Siegeln am Ende des Tages auch für etwas steht.
Hast jetzt was Wichtiges angesprochen, und zwar das Siegel. Ja, ich kann mir das natürlich auch so vorstellen, also jetzt auch aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Ich bin gerade dabei und ich bin dabei, mir ein Haus anzuschauen oder ein Haus einzukaufen. Ja, und dann schaue ich mir an, wie die Leitungen dort eingeführt werden oder sind. Und dann kann ich beispielsweise ja nach so einem Siegel Ausschau halten. Ist das dann sichtbar überhaupt, dieses Siegel? Sehe ich das denn an dem Gebäude selbst oder wie komme ich denn da ran am besten?
Ja, das Siegel sehen ist natürlich bei unseren Produkten ein bisschen problematisch. Wenn ich Glück habe, ja. Also die ein oder anderen Mitglieder haben auch entsprechend sozusagen das Siegel auch auf den Produkten drauf, also am Produkt selber auch. Wobei man immer gucken muss, da wir ja sozusagen unsere Leitung erdberührt abdichten, sitzen diese Produkte natürlich auch da, wo sie sitzen müssen. ne, auf der wasserzugewandten Seite und halt in einem Spalt zwischen der Leitung und einer Öffnung in dem Gebäude. Und ob man das dann wirklich erkennen kann, ist dann immer ein bisschen schwierig. Also wirklich im eingebauten Zustand, das meinst du. Ne? Ich gehe da jetzt hin und gucke da mal in die Löcher rein mit der Taschenlampe. Das ist halt immer ein bisschen schwer, wenn du Glück hast, ja, aber das ist kein hundertprozentiges Kriterium dafür. Das ist, sage ich mal, natürlich ein kleiner Nachteil des Systems. Wir hatten zwar auch schon mal darüber nachgedacht, über entsprechende, sozusagen, wie man es vom Brandschutz kennt, so Schilder, die man daneben hängen kann, aber wir wissen eben aus Erfahrung, wenn es dann selbst bei Brandschutzprodukten, wo es sogar eine gesetzliche Pflicht gibt, da findet man die schon kaum und richtig ausgefüllt. Und haben gesagt, bei einem freiwilligen Geschichten, der FHK ist ja ein Verein, ist ja keine staatliche Einrichtung. Wir können das ja nur empfehlen. Dann wird das sowieso kaum sein. Aber die Möglichkeit, die ich eben habe, wenn ich sehen kann, welches Produkt dort verbaut ist, kann ich auf die Homepage gehen vom FHK, also www.fhk.de. Und da gibt es oben unter dem Reiter eben Verband gibt es auch einen Unterordner, der nennt sich Qualitätssiegel eben. Und da gibt es eine Tabelle und da kann ich genau sehen, welcher Hersteller hat für welche Produkte eben die entsprechende Prüfgrundlagen bestanden und darf für dieses Produkt dann die Qualitätssiegel tragen.
Also
Also
ich.
so habe ich die Möglichkeit, das sozusagen entweder im Rahmen der Planung, also wenn ich jetzt neu baue oder wie du sagst, ich im Bestand etwas einsetzen will, dass ich mich dann eben erstmal informiere, was ist vielleicht das richtige System dafür und dass ich dann eben ein Produkt auswähle, was ich dort auch in der Liste finde. Oder das sozusagen muss der Hersteller dann immer machen. Der muss halt in seiner Montageanleitung und in seinem Datenblatt eben das auch entsprechend kennzeichnen, dass es ein Produkt ist mit Siegel. Wobei der Hersteller natürlich dann Eigeninteresse daran hat, weil er hat ja dort auch viel Geld und Aufwand investiert, um diese Prüfung zu bestehen. Natürlich will er dann auch damit werben. Also das wird schon keiner verstecken.
Ja, also was ich natürlich mitnehmen kann, ist, ich sollte auf jeden Fall Ausschau halten nach KG-Rohren oder einfach, es geht durch die Wand. Wenn das so ist, dann ist das vielleicht nicht ganz so gut. Aber wenn ich dann sehe, dass da was anderes ist, was vielleicht so un also was man vielleicht nicht kennt, irgendwas, was man nicht kennt, das ist als Laie, ja, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man da und wenn dann noch jemand von einer Mehrspateneinführung spricht, dann hat man eigentlich den Jackpot. Aber dann haben wir da die Möglichkeit, eben den Qualitätssiegel nochmal anzuschauen auf der Homepage und dann zu gucken, okay, was denn da verbaut wurde. Jetzt habe ich die Situation beispielsweise immer wieder, erlebe ich das aus so, ja, Häuser aus den 90ern oder sowas, ja, wo man dann einfach eine Betonwand hat und dann schaut man sich die Hauseinführung an. Ist es dann so, dass ja, Hack und Wasser und von mir aus auch Gas, das geht einfach durch die Wand. Das ist eine Betonwand und das geht einfach durch die Wand. So, habe ich eine Möglichkeit, das nochmal nachzurüsten oder zu verbessern, ohne dass ich alle Leitungen demontieren und wieder neu montieren muss? Oder habe ich nur dann die Möglichkeit, das nachzurüsten, wenn ich eben tatsächlich eine Kernsanierung mache?
Nee, du kannst das auch bei bestehenden Leitungen machen. Was ganz wichtig ist, immer, wenn es die Versorgungsleitungen sind, also ne, Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation, dann immer dran denken, als Bauherr, die Leitungen sind ja bis zur Absperrarmatur beziehungsweise eben bei Strom oder Telefon zur Übergabedose im Besitz des jeweiligen Netzbetreibers. Das heißt, ganz wichtig, nicht einfach irgendwas an den Leitungen machen. Wenn die undicht sind, die Durchführung, dann bitte auf den Netzbetreiber zugehen und das dort reklamieren und dann mit ihm gemeinsam eben für die dichte Ausführung eben herbeiführen. Wobei, wenn du sagst, eben es ist ein altes Bestandsgebäude, muss man natürlich gucken, unter welchen Voraussetzungen es ist damals gemacht worden. Aber es gibt Produkte, mit denen man eben das nachträglich machen kann. Das geht sowohl eben im Nasseinbau als auch eben mit Trockeneinbausystem. Also sprich, ich kann etwas in geteilter Ausführung draußen sozusagen um die Leitung umzubauen und dann sozusagen die Verbindung dann wieder von der Leitung zum Bauwerk herstellen. Also das funktioniert. Ich muss dann nicht funktionierende Leitung sozusagen rausreißen und neu
Ja.
machen, nur um die Dichtheit herzustellen. Ne?
Genau, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, einfach, dass man so von der Herangehensweise das versteht, weil ich meine, es ist klar, wenn man jetzt einen Neubau hat und die Hauseinführung hat, da ist es klar, dass es wie das gemacht wird. Aber wir haben ja immer wieder die Situation, ich habe einfach bestehende Leitungen oder ich habe dann aus einem Bestandshaus, möchte ich dann wieder raus, weil ich jetzt eine Wallbox habe, weil ich Photovoltaik von außen ins Haus doch einführen möchte und so weiter und so fort. Also da gibt es ja viele Aspekte, die man auch behandeln kann. Arthur, wenn man jetzt aus deiner Perspektive das Ganze anschaut, wie oft und wie stark ist die Verbindung von euch jetzt zum FHRK? Also wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr da jetzt regelmäßigen Austausch oder ist es nur ein reines Hobby?
Nee, ein reines Hobby gibt es nicht. Also wie in jedem vernünftigen Verband gibt es natürlich die großen Hauptversammlungen, dann gibt es Regeltermine und dann gibt es durchaus diese Fachgruppen, die sich gewissen Themen dann halt spiegeln. Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir sagen ja für Gebäudeeinführungen, es ist ja nicht nur Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation. Heute haben wir mit dem Thema der Wärmepumpen auch andere Medienleitungen. Beinhalten sehr wohl Wasser oder Gas, das ist mir schon klar, nur das wird nicht als dieses typische Gas-Wasser-Strom gesehen. So, auch darüber unterhalten wir uns. Das Thema Hausausführung wird auch immer wieder relevanter, weil manche Sachen, die da rein müssen, müssen auch wieder raus. Ne? Siehe eine PV-Anlage, die wird mit ihrer Soleleitung, ne? Das ist ja ein Kreislauf, ne? Also das ist reingeht, auch wieder raus. So, das muss ja, wenn wir da Standards für setzen wollen oder wenn wir uns darauf einheitlichen wollen, die FHK-Arbeit tatsächlich zu machen, dann macht man das nicht im großen Kreis. Weil wir haben auch Mitgliedsunternehmen, die haben mit diesem Thema wenig zu tun, haben andere Spezialisierungen, ob es im Rohrleitungsbau ist oder in der Klebetechnik oder. Die sind zwar Mitglied, haben aber ihre Spezifika woanders. So, also gibt es die Fachgruppenarbeit und die treffen sich dann in regelmäßigen Abständen. Mit Mitgliedern, wo jeder auch dran teilnehmen kann. Also es ist kein Lauterkreis, sondern der mitarbeiten will, der hat die Option. Und ja, wir als Unternehmen stellen die Mitarbeiter frei. Also Sie können sich ja vorstellen, so Thomas Wagner, der da eine Fachverbandsarbeit halt hat, den müssen sie freistellen für die Gremiensitzung. Dann bearbeitet er auch noch Fragen, hat er auch gesagt. Ja, so das zahlen dann die Unternehmen. So muss man sich das einen Ticken vorstellen. Weil ich das jetzt mal so richtig beantwortet habe. Deine Frage, sorry.
Genau. Und ich habe ja, du hast ja auch schon darüber gesprochen, ich habe ja spezielle Lösungen für Wärmepumpen. Das ist jetzt, glaube ich, etwas, was jetzt seit kurzem erst auf dem großen Schirm ist. Ja, man hat das immer irgendwie gehabt, man hat das irgendwie gemacht. Es gibt auch Hersteller, die machen das seit 20 Jahren. Aber wir haben jetzt nochmal einen deutlichen Schub bekommen die letzten Jahre. Und wie geht man damit um? Und das Ganze muss ja auch nochmal gleichzeitig, also nicht nur, also die Wärmepumpeneinführung oder Lösungen für die Wärmepumpen müssen dann auch eben GEG-konform sein, etc. Ne?
Korrekt. Korrekt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also wenn ich die Neutralität wahren wollen würde, dann wird es ein bisschen schwierig, diese Frage zu beantworten. Also, ja, man kriegt heute Leitungen, die aus Wärmepumpen oder von Wärmepumpen kommen, auch ins Haus. Es ist halt vieles. Man hat sich auf vieles konzentriert und hat die Hauseinführung dieser Wärmepumpen-Thematik vernachlässigt oder rudimentär also behandelt. So. Wir von Däumer haben eine Lösung für die oberirdischen Bereiche und da sind wir derzeit, also im Gegensatz zu den Marktbegleitern, die du vorhin erwähnt hast, ja, haben wir einen neuen, das ist Brunnenschaum, der ist ein bisschen wasserabweisend zum Bauschaum. Den finden wir da halt wieder. Aber es gibt derzeit nicht so viel für den Handwerker, der das optimal und ordnungsgemäß GEG-konform abdecken kann, außer unsere Lösung derzeit. Erdberührt sieht das ein Ticken anders aus. Da hängt es auch noch davon ab, ob es eine Monoblock oder eine Splitanlage ist. Auch da gibt es Lösungen. Da ist man, was die Produktauswahl angeht, ein wenig variabler. Und dann punkten die Hersteller halt je nachdem, mit ihren Benefits, was einem dann persönlich wichtig ist, ob das eine Preisthematik ist, ob es schnellerer Verbau ist, ob das eine Splitanlage oder eine Monoblockanlage halt ist, ob man Präferenzen hat im Rohr, im und so fort und so fort. Da gibt es schon Lösungen. Oberirdisch sieht es deutlich mauer aus, bis gar nicht. Auch die GEG-Konformität zum Teil herstellt, außer derzeit die einzige Lösung von Däumer.
Ja, okay. Und ich meine, im Verband muss es ja dann trotzdem so geregelt sein, dass es dann die Normen einhält, GEG-konform ist, etc., etc. Ich meine, das ist klar. Ja, Thomas, vielleicht hast du auch noch mal was dazu, genau.
Genau, also sag mal, das ist ein schönes Beispiel eigentlich für das Thema eben, wo ist der Unterschied zwischen, ich sag mal, als Hersteller und aus Verbandssicht. Das Thema jetzt mal nehmen. Arthur hat es ja sehr gut beschrieben. Wenn ich das jetzt von Verbandsseite sehe, dann sage ich mal, bin ich da ja produktneutral. Ich als Verband oder wir als Verband haben ja kein Produkt. Wir verkaufen auch keine Produkte, ne? Wir sind ja rein beratend informativ tätig. So, und das ist eben genau wieder sozusagen das, was wir am Anfang haben. Das heißt, wir sehen eben jetzt, dass das, was man, ich sag mal, auf der Netzbetreiberseite, ne, die Leitungen, die mir sozusagen ins Haus gelegt werden seitens des Netzbetreibers, dass wir da durch die Verbandsarbeit eben der letzten Jahre eben sehr viel geschaffen haben. Da findet man heute mit weit über 90% eben entsprechend geprüfte Hauseinführungssysteme vor, die der Netzbetreiber oft eben auch schon so einfordert. Also ich sage mal, da sind wir von einer, ich nenne es mal Bastelwelt, hin zu einer Welt gekommen, wo das sachenfachgerecht ausgeführt wird.
Ja.
Bei den Wärmepumpen sehen wir, da sind wir wieder da, wo wir vor über 20 Jahren mal auch bei den anderen Systemen waren.
Da ist man wieder am Anfang.
Genau, das wäre am Anfang. Das heißt, hier ist eben die Aufgabe jetzt wieder als Fachverband, auch da aufmerksam zu machen. Liebe Freunde, wenn es erdberührt ist, gilt genau dasselbe wie bei jeder anderen Leitung. Eben das Ganze, die Regelwerke fordern und das eben auch zu Recht. Und auch das Gesetz, weil Radon ist ja ein Strahlenschutzgesetz, da reden wir nicht nur über Regelung, DIN-seitig, sondern eben über ein Gesetz, das es fordert, dass wir hier entsprechende Gasdichtigkeiten haben. Das gilt natürlich für diese Systeme genauso. Und von daher gilt da dasselbe wie für jede normale Gasnetzanschlussleitung, Trinkwasseranschlussleitung, Stromnetzanschlussleitung, gilt auch für eine Leitung, egal, na, Arthur hat es ja beschrieben, welche Art von Medium da jetzt auch je nach Wärmepumpe durchtransportiert wird, ob das warmes Wasser ist, ob das Glykol ist oder ob das bei der Splitanlage eben das Kältemittel ist. Das spielt keine Rolle. Der Übergang von diesen Leitungen, die durch die Gebäudewand müssen zur Bauwerksabdichtung, muss wieder gas- und wasserdicht gemacht werden. Wenn wir oberirdisch sind, okay, ne, da haben wir jetzt ja kein Radongas oder kein Groß- oder Hochwasser, Grund- oder Hochwasser, wo uns schützen müssen. Aber oberirdisch haben wir, wie du sagst, schon GEG, also das GEG, das Gebäudeenergiegesetz, wieder eine gesetzliche Anforderung, die dann bei dem wasserführenden System eben auch fordert, dass wir diese Leitung, wenn wir eben draußen in einer Monoblockanlage schon warmes Heizungswasser produzieren und das eben durch die Außenwand führen, dass wir die Wärme dann ja im Gebäude nutzen wollen und nicht auf dem Weg dahin. Gut, die Vögel würden sich freuen im Winter oder sowas, ne? Die können dann mal schön sitzen und sich die Flügel wärmen. Nee, die Energie wollen wir drinnen nutzen.
Ja.
Aber wir haben auch Anforderungen, Spritzwasser, ne? Die Fassade, da kommt ja Spritzwasser gegen, was nicht in die Gebäudehülle darf. Als Architekt, ne, baue ich dort ein Gebäude heute natürlich auch wieder gesetzliche Vorgaben, ne, an die Gebäudedämmung. Meistens aber aus Fördergründen natürlich auch gehe ich weiter drüber hinaus, ne, dass ich entsprechende Förderung kriege. KfW 40, sage ich mal, ist ja mittlerweile mehr oder minder schon der Standard, glaube ich. Wenn das will ich natürlich auch dann nicht partiell wieder zerstören und mir eine Wärmebrücke bauen. Dann habe ich wieder Feuchtigkeitsprobleme, Schimmelpilz, ne, weil ich dann da eine Wärmebrücke habe. Aber auch ganz wichtig wieder eben, dass wir zum Beispiel eben bei den Systemen, wo ein Kältemittel ist, also das, was heute ja zu weit über 80% eingesetzt werden, diese Luft-Wasser-Wärmepumpen, wo ja ein Kältemittel drin ist, da gibt es eben eine europäische sogenannte F-Gas-Verordnung. Da muss man eben unter Umständen eben auch verhindern, dass dort Gas, was brennbar ist, im Havariefall eben nicht ins Gebäude kann. Also da gibt es wieder einen Sicherheitsaspekt. Und das ist dann die FHK-Seite, dass wir eben dann wieder bei solchen Themen darauf aufmerksam machen. Lieber Bauherr, lieber Planer, lieber Ausführende, denkt bitte auch wieder an diesem Nischenthema daran, dass es eben diese Anforderungen gibt und dass es einen Sinn hat, dass es diese Anforderungen gibt. Und macht bitte auch hier genauso den Übergang, weil die Anforderungen ändern sich ja nicht, nur weil das Medium oder das, was ich daran anschließe, etwas anders ist. Also wenn da Strom durchgeht, dann ist das egal, ob das Strom jetzt der Netzbetreiber stellt, um da drinnen den Strom zu nutzen, oder ob das eine Stromleitung ist, die rausgeht und in dem Fall jetzt den Ventilator und die Pumpe antreibt von der Wärmepumpe. Das hat nichts mit den Anforderungen an die Hauseinführung zu tun. Na, und das ist dann die Verbandseite, dass wir eben darauf aufmerksam machen und natürlich nicht nur, ich sage mal, den Zeigefinger heben und sagen, so nicht, sondern auf der anderen Seite dann eben auch aufzeigen, wie kannst du das lösen? Na, und das dann eben völlig herstellerneutral und produktneutral. Da geht es einfach nur um das, was muss gemacht werden, was fordern die Regelwerke, was fordert das Gesetz. Das ist dann wieder die Verbandsarbeit, die wir dazu betrachten. Und da ist, sage ich mal, der Nutzen erstmal eben nicht nur für die Hersteller, sondern vielmehr für die Bauherren, für die Planer und für die Ausführenden.
Ja, ich denke, das ist, wir haben ja auch das Thema, also man hat es jetzt, glaube ich, verstanden, dass also dass dieses, ja, der Verband einfach den Hauptaugenmerk darauf hat, dass das Ganze einfach rein technisch richtig umgesetzt wird. Ja, also das ist so ein bisschen der Hauptaugenmerk dabei. Und dazu hat man eben den Siegel. Man hat aber auch eben, das ist ganz interessant, fand ich, auf der Seite vom FHK auch nochmal eine Planungshilfe mit einer Checkliste beispielsweise, ja, wo man dann auch nochmal das ein oder andere sich anschauen kann. Man hat auch Details, also Detailvorgaben oder Details, die man dann auch anschauen kann, fand ich auch sehr interessant. Oder auch das Merkblatt für die Radonsicherheit. Und Radon, da haben wir ja zwar auch schon mal drüber gesprochen, aber ich finde, ne, man muss auch mal immer wieder wiederholen, damit man das auch im Kopf behalten kann. Radon, klär uns doch mal auf, Arthur, was hat es damit auf sich und ist es überhaupt relevant, ist es überhaupt sicher, wichtig? Oder Thomas, du vielleicht?
Ja, also vielleicht, Arthur, wenn ich vorgreifen darf,
Ja, bitte, bitte.
also sozusagen, es gibt dort eben vom Gesetzgeber eben ein sogenanntes Strahlenschutzgesetz und der Hintergrund ist eben, dass dieses Bodengas Radon, das sind also natürlich vorkommende Bodengase, die eben dort langsam noch an die Oberfläche diffundieren und überall da, wo ich halt eine Erdberührung habe, und das ist eben eine Bodenplatte oder eine Kellerwand, wenn da Öffnungen sind und das Radongas eben dann ins Gebäude gelangt und sich da aufkonzentrieren kann, weil wir ja heute oben luftdicht bauen, mittlerweile seit über 20 Jahren, ne? Energieeinsparverordnung ist ja mittlerweile schon der Start über 20 Jahre her. Also es ist nicht nur Neubau, sondern da sind wir auch schon lange im Bestandsbau. Dann kann das eben unter schlechten sozusagen Voraussetzungen eben tatsächlich dazu führen, wenn ich eben, dass ich aufkonzentriert dieses Gas in meinem Aufenthaltsraum und ich das über längere Zeit einatme, dass ich eben davon Lungenkrebs bekommen kann. Also man sagt, in Deutschland ungefähr 5% aller Lungenkrebstote sind auf Radon zurückzuführen. Das sind knapp 2000 Menschen im Jahr. Also das ist nicht wenig. Deswegen auch eben die Pflicht des Gesetzgebers oder die Notwendigkeit des Gesetzgebers, dort eben etwas zu tun. Da ist tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, dieses Nischenthema Rohrdurchführung einer der Haupteintrittspfade. Also das ist, wenn ich tatsächlich die Negativsituation habe, dass ich in meinem Gebäude sowas habe, dann ist einer der Hauptpunkte tatsächlich sind diese Einführung. Also man glaubt das immer gar nicht, dass so ein kleiner Spalt dafür sorgen kann. Doch, ich kann da ein Beispiel nennen, einer, auch bei uns aus dem Fachverband, ein Mitgliedsunternehmen, also ein Mitarbeiter, der hat bei sich zu Hause gemessen und der hatte tatsächlich über 700 Becquerel bei sich im Haus. Für alle, die da nicht so tief drin sind, der Referenzwert, den das Gesetz vorschreibt, sind 300 Becquerel, also mehr als 300, sagt der Gesetzgeber, dann muss man Maßnahmen ergreifen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt sogar, oder sagt, mehr als 100 sind schon gesundheitsschädlich. Also 700 ist mehr als das Doppelte sozusagen, was der Gesetzgeber zulässt und fast das Siebenfache, was die WHO sagt. Und das war dann, ne, was wir vorhin schon hatten, ist Beispiel ein KG-Rohr, wo die Telekommunikationskabel reingeführt waren, die nicht abgedichtet waren. Nun war ja der Vorteil, dass er bei einem Hersteller arbeitet. Man hat dann eben das nachträglich mit einer geteilten Dichtung eben, na, was wir vorhin auch hatten, musste also nichts getrennt werden, abgedichtet werden. Und dann hatte er weniger als 20
Ach, krass,
Becquerel. Ja. Also von über 700 auf 20 Becquerel nur bei einer einzigen Rohrdurchführung.
Das ist jetzt etwas eigentlich, was so ein bisschen auch die Praxis zeigt. Das finde ich immer ganz schön, solche Stories zu haben. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, okay, wie kann ich mir das Ganze auch nochmal detaillierter anschauen? Aber bevor wir nochmal darauf gehen, vielleicht nochmal Arthur.
Ich wollte da gerade drauf sagen, ja. Also wenn sich jetzt jeder fragt, oh, bin ich in einem Radon-Gebiet? Es gibt eine Radon-Karte, Thomas, weiß nicht, ob du es aus dem Kopf weißt. Die Bundesrepublik ist in verschiedenen Farben aufgeteilt und jeder kann dann halt über diese Radonkarte schauen, in was für ein Gebiet er wohnt, und dann hat er auch automatisch noch ein wenig das Risiko, ob er in einem stark gefährdeten oder in einem weniger gefährdeten Bereich halt wohnt und lebt, weil, wie gesagt, es gibt kein nicht austretendes Radon.
Das gibt es nicht.
Ja? Genau, es gibt kein Nullgebiet. Ja.
Genau.
So, und
also ich bin überall davon betroffen im Endeffekt.
Ja, klar. Also
wenn Frage du ist, wie stark?
Da auf der genau, die Frage ist, wie stark, ja. Und es ist ja so, wenn das Gas aus dem Boden halt tritt, dann verflüchtigt sich das ja in der Luft und damit ist es egal. So, aber es ist ja ähnlich wie so mit Helium, das ist so mein Lieblingsbeispiel. Wenn du Helium in einen Ballon füllst, nicht, und dann dieses Helium einatmest, dann hörst du dich an wie eine bekannte Maus aus dem Fernsehen. Ja? Ja. Und so kann man sich das dann halt auch vorstellen, nur dass man nicht die Stimme verändert, sondern dass es auch durchaus gesundheitsgefährlich ist.
Punkt. Ja. Und genau, das war jetzt die erste Frage, die sich da auftut. Also bin ich davon überhaupt betroffen und was passiert denn da überhaupt? Ja, also wir verlinken das auch nochmal in die Shownotes, also packen das auch nochmal rein. Das, wovon wir gesprochen haben, natürlich die FHK-Seite, aber auch hier eine Radonkarte. Und die nächste Frage wäre ja dann, okay, ich habe jetzt ein Bestandshaus, wie kriege ich das denn gemessen? Also kann ich ja, also gibt es diese Messgeräte, muss ich die kaufen, kann ich die leihen? Wie messe ich das dann am besten?
Also da Tipp von meiner Seite, es gibt mittlerweile eben, das sind solche kleinen Döschen, die ich mir kaufen kann. Das kostet, glaube ich, so zwischen, je nachdem wie groß mein Gebäude ist, brauche ich so 3 bis 5 von diesen Dosen, die verteile ich im Haus. Gibt es mittlerweile mehrere Anbieter davon. Die kann ich mir eben kaufen, und da ist in dem Preis sogar schon die Laborauswertung drin. Also die platziere ich, da gibt es eine Anleitung zu, die platziere ich einfach in meinem Gebäude. Empfehlung, macht das über die Winterzeit, weil tatsächlich die Radonkonzentrationen sind im Winter höher als im Sommer. Und auch mindestens 3 Monate, idealerweise 6 Monate, so deren Zeitraum. Das heißt, die imitieren dann die Radonkonzentration und das Labor sozusagen kann dann einen mittleren Wert auslesen und kann einem dann schon mal einen Indikator geben, wie sieht es überhaupt in dem Gebäude aus. Also klar, platziere ich das in den Räumen, wo ich mich halt viel aufhalte. Ne?
Ja.
Auch das Strahlenschutzgesetz spricht nicht von einem gesamten Gebäude, sondern von den Aufenthaltsräumen. Also mal ein Beispiel, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro wäre ein Aufenthaltsraum, der Heizungskeller nicht. Also da kann meinetwegen ruhig eine höhere Radonkonzentration sein, nur weil wir da, ich sag mal, einmal in der Woche für 10 Minuten runtergehen, dann braucht man keine Angst haben. Davon kriegt man jetzt keine Gesundheitsgefährdung, sondern es müssen schon Aufenthaltsräume sein, also wo ich mich eben auch länger aufhalte. Also das ist relativ günstig und damit habe ich erstmal einen Indikator. Und wenn ich dann tatsächlich feststellen sollte, dass ich eben einen höheren Wert habe, dann ist meine Empfehlung, es gibt auch jede Menge Aktivmessgeräte, die dann deutlich mehr kosten zu kaufen. Meine Empfehlung ist immer, Finger weg davon. Wenn ich tatsächlich dann mit diesen Döschen rausbekommen habe, ich habe eine höhere Konzentration und ich möchte was machen, sucht euch eine Radonfachkraft. Na, auch die kann man im Internet recherchieren. Da gibt es teilweise auch auf den Seiten von den Bundesländern Empfehlungen dafür. Also das ist mein Tipp, sucht euch eine Radonfachkraft, weil man muss das, was man dort misst, auch richtig interpretieren und die richtigen Rückschlüsse ziehen. Also ich sage mal auf gut Deutsch, man misst da einen Aktivwert von 700 Becquerel und macht einen riesen Hype. Dabei kann das völlig unproblematisch sein. Oder man misst einen nur von 120, aber man hat eigentlich ein Problem, um das mal so deutlich zu machen. Weil die Frage ist immer, wann messe ich was? Weil diese Werte schwanken sehr stark. Und man muss das, ich sage mal, mit einem gewissen Fachwissen auch richtig interpretieren. Also das ist immer mein Tipp mit den Dosen. Das kostet nicht viel, das ist sehr günstig, finde ich, um erstmal einen ersten Wert zu haben. Und da weiß ich auch, was das Mittlere ist. Und das ist ja das Entscheidende. Und deswegen eben über eine längere Zeit messen. Und wenn ich merke, ich habe einen höheren Wert, dann bitte. Also es macht keinen Sinn, dann ein teures Messgerät für das selbst zu kaufen oder loszulegen, weil da gehört ein bisschen mehr dazu.
Also die Vorgehensweise wäre jetzt, ich sag mal, wir schauen uns die Karte an und sehen bei der Karte, was, ob ich überhaupt einen Gefährdungsgebiet.
Also meine Empfehlung ist, das Beste ist eigentlich Dosen kaufen, messen, dann weiß ich, wo ich bin. Weil das, was Arthur gesagt hat, damit habe ich zumindest erstmal eine Einstufung.
Ja.
Habe ich eine höhere Gefährdung, nicht, aber Sicherheit habe ich dann erst, wenn ich direkt weiß, was ich tatsächlich habe.
Also Karte anschauen, Döschen bestellen, messen und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte und was gemacht werden muss, dann beim FHLK vorbeischauen, denn da gibt es Ansätze, wie man damit umgehen kann. Ne?
Ja, vielleicht nochmal sozusagen auf dieses Qualitätssiegel zurückkommen.
Ja.
Das sozusagen, das ist ja sozusagen, was heißt das Qualitätssiegel? Nach dem Motto, bekomme ich das, wenn ich Mitglied im FHK werde, kriege ich dann so ein Siegel und habe ich da loslegen und dann sozusagen habe ich da sozusagen schön gelabelte Produkte. Was wir eingangs sagten, das ist ein Nischenthema, womit wir uns beschäftigen. Und aber auch in diesem Nischenthema, als wir gestartet sind im 2010, haben wir eben die Situation, oder sagen wir mal andersrum, wir haben die gesetzliche Situation, dass es für unsere Produkte von staatlicher Seite keinen Vorgaben zu ich sag mal, bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder Zulassungen gibt. Mhm. Wir sind, um das mal einmal sehr fachlich zu machen, nach der alten Bauregelliste oder heute Musterverwaltungsvorschrift für technische Baubestimmung, sind wir im Teil D. Das sind Produkte, für die es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik, also keine harmonisierten Normen gibt, wonach ich dann eben zum Beispiel ein CE-Kennzeichen, eine Leistungserklärung ausstellen kann. Natürlich will aber der Planer und der Ausführende von den Herstellern natürlich einen Nachweis haben, dass die Produkte funktionieren. Das heißt, die Hersteller sind eben dann losgegangen, haben sich ein Prüflabor gesucht und haben gesagt, na, liebes Prüflabor, prüf mal mein Produkt hier so. So, und dann habe ich Hersteller A eine Ringraumdichtung bestätigt, 2 Bar, der nächste kommt mit 3 Bar und der übernächste mit 5 Bar. So, das war dann so dieses, ich sag mal, Quartettspiel, ne? Wer hat mehr? Das Problem ist, ich jetzt als Techniker sage, wenn ich mir den Prüfbericht durchlese, dann sage ich, der A hatte 3 Bar, B hatte 5 Bar. Wenn ich mir aber das Ergebnis und was gemessen wurde angucke, dann sage ich, das kann sein, dass 3 Bar eigentlich eine höhere Dichtleistung hat als 5 Bar. Mhm. Weil die Frage ist denn, was wurde denn überhaupt gemessen?
Ja.
Also je nachdem ich messen kann, kann ich so eine ganze Messkurve und welchen Punkt habe ich dort. Und das war im Prinzip der Ansatz, eben dann zu sagen, wir haben uns dann zusammen eben mit nicht nur die Hersteller, sondern auch mit Kunden, ausführenden Netzbetreibern hingesetzt in Arbeitskreisen und ich glaube über 2 Jahre und auch haben entsprechende über das Rohrleitungsinstitut in Oldenburg auch Vorversuche machen lassen. Das heißt, wir haben erstmal gemessen, welche Mindestanforderungen wirken denn auf so ein Hauseinführungssystem.
Ja.
Wir haben auf dieser Basis dann Prüfgrundlagen entwickelt, die also jetzt definiert sagen, was muss ich messen, wie muss ich das messen und sozusagen am Ende bekomme ich dann von dem Prüfinstitut ein Prüfzeugnis, wo genau nach diesen Kriterien das Produkt geprüft wurde. Erster Vorteil für den Bauherrn, Ausführenden und Planer, er kann diese Ergebnisse vergleichen. Zweiter Vorteil, er ist durch die Recherchen und die Vorprüfung eben sicher, dass das auch die Mindestanforderungen sind, von dem geprüft wurde und nicht irgendetwas, was geprüft wurde, sondern das, eben was auch die Mindestanforderungen an die Produkte darstellt. Und das Qualitätssiegel, das setzt dann oben drauf, dass wir sagen, wenn der Hersteller dann eben auch noch einen Nachweis führt, dass er diese Produkte auch mit einem gewissen Qualitätsstandard sozusagen herstellt und produziert, dann vergeben wir als Fachverband dieses Qualitätssiegel. Ja. Das heißt, damit hat eben der Bauherr, der Planer, der Ausführende eben eine Chance, sozusagen zu sagen, ich weiß, wenn ich ein Produkt mit so einem Siegel dann am Ende als Hauseinführungssystem verwende, dann kann ich eben sicher sein, dass ich ein Produkt habe, wo der Funktionsnachweis gegeben ist und ich kann diese Produkte, auch diese Prüfzeugnisse untereinander vergleichen. Und habe damit einfach mehr Sicherheit in der Auswahl. Und damit haben wir halt als Fachverband eben der Branche die Möglichkeit gegeben, ich sage mal, diese Auswahl der Produkte eben deutlich sicherer zu machen. Ne? Dass ich eben einfach weiß, ich kann mich drauf verlassen, weil das eben nichts ist, was ein Hersteller für sich gemacht hat, sondern eine Neutralität hat über einen Fachverband, dass wir sagen, und eben nicht nur die Hersteller dieses Fachverbandes sozusagen die Kriterien festgelegt haben, sondern ja. eben auch die Kunden das mit festgelegt ja. haben. Die waren da mit im Boot drin. Ja. Da kann ich dir auch sagen, aus den Arbeitskreise damals, da sind Anforderungen auch gekommen. Da musste der eine andere Hersteller dann auch anschließend erst nochmal eine Schleife drehen, um die zu erfüllen. Also das war tatsächlich so. Also das ist natürlich auch etwas, was dann eben bei solchen Sachen dazukommt. Da werden dann manchmal auch neue Hürden gesetzt, die man vorher so noch nicht hatte. Ne? Ja. Das hat sich einfach ergeben. Aber letztendlich hat man eben festgestellt, ja, das sind relevante Anforderungen und das sind relevante Kriterien. Somit haben wir da einen wichtigen Punkt geschaffen. Das ist auch eine sozusagen der wichtigsten Themen für uns, für den Fachverband, eben dieses Qualitätssiegel noch mehr in den Markt zu bekommen, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass es eben für alle Beteiligten, Bauherr, Planer, Architekt und auch Hersteller, also ja. für alle, die an diesem Gesamtprozess beteiligt sind, eben einen Riesenvorteil bietet, wenn wir da einen vernünftigen Standard haben. Ne? Weil, nochmal, das ist der Mindeststandard. Ja. Kann jeder Hersteller noch sagen, was er dann am Top noch macht.
Genau.
Das ist dann was anderes.
Aber das hört sich doch schon an, als wäre das so geplant gewesen, dass es ein Schlusswort ist, fast schon. Weil ich meine, da hast du schon eigentlich sehr gut zusammengefasst, das ganze Thema und auch die Anforderungen oder die Sachen, die damit zusammenhängen. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich auch so ein bisschen die Punkte aufzeigen können oder auch die Ganzheit aufzeigen können, die damit zusammenhängt. Weitere Infos gibt es gerne in den Shownotes, also da gerne vorbeischauen auf der Homepage, wenn noch irgendwie was unklar sein sollte, über die Homepage kontaktieren. Die Möglichkeit besteht natürlich immer. Ich danke euch für das Gespräch, für das Interview, das wir geführt haben. Und Schlusswort gebührt dann, also dürft noch kurz gern was zum Schluss sagen. Atto, bitte.
Ja, ich darf mich auch nur bedanken. Also Maxim, danke für diesen schönen Podcast. Ich bin mal gespannt, wie sich die Anfragen der Bauherren jetzt demnächst bei Thomas häufen werden. Und wir freuen uns auf jede Anfrage.
Sehr gut, genau. Thomas?
Ja, auch von meiner Seite an alle Zuhörer eben vielen Dank, dass Sie dabei sind und zugehört haben. Und wie immer hoffe ich, dass Sie was mitnehmen konnten und ab sofort sozusagen nur noch Produkte für Hauseinführungen mit FHK-Qualitätssiegel einsetzen. Dann bin ich wunschlos glücklich.
Super. Danke auch von meiner Seite für das Interview, für das spannende Interview und wünsche euch einen schönen Tag. Und wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.